Radio 1, nur für Erwachsene.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt im Heimatbezirk des Regisseurs, mit dem ich mich jetzt unterhalten darf. Einer der wichtigsten deutschen, vor allem Dokumentarfilmregisseure, der mit vielen Filmen tatsächlich sich einen guten Namen gemacht hat, international auch. Denken wir an die Spielwütigen, denken wir an den Kick. Jetzt kommt sein neuestes Werk ins Fernsehen, in der ARD. Am nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr, beste Sendezeit, Ökozid. Übrigens federführend für diese Produktion war der RBB. Und ich sitze hier auf einer Parkbank in Kreuzberg mit Anders Fall. Erstmal hallo, schön, dass du Zeit hast für mich.
Knut.
Du hast sowohl Spielfilme schon gemacht, du hast viele Dokumentarfilme gemacht. Dieses ist schon eine Fiktion, aber gleichzeitig hat sie wieder was von so einem Dokudrama. Also was wir da sehen, ist zwar alles erfunden, aber es wäre durchaus auch möglich. Vielleicht kannst du mal sagen, diese Gerichtsverhandlung, die du da inszenierst mit hervorragenden Schauspielern, basiert auf Recherchen, die du schon sehr bewusst gemacht hast. Also es ist irgendwie dann doch auch wieder ein Dokumentarfilm.
Ja, wir haben 2,5 Jahre, also mit 2 sehr guten Rechercheuren sind wir in die Dokumente rein. Das heißt, wir haben ganz viele Schriftstücke auch von Ministerien, vom Bundeskanzleramt, die ausgetauscht wurden mit Lobbyisten. Wir haben eine Doktorarbeit herangezogen, wo der Doktorand 3 Jahre um diese Dokumente auch noch gekämpft hat. Also insofern war es ein sehr intensives Quellenstudium. Und die spannende Herausforderung war dann, wie schaffen wir es, eine Rahmenhandlung zu finden, wo wir diese ganzen detaillastigen, faktenbasierten Dinge dann so unterbringen, dass sie für ein Publikum 20.15 Uhr packend und ziehend ist. Also Klimawandel sagen, nicht nur mit moralischem Zeigefinger, sondern deutlich zu machen, dass eine Politik in den letzten 22 Jahren passiert, wo Versäumnisse nicht nur mal bei diesem oder jenem Minister oder bei diesem oder jener Kanzlerin aufgetreten sind, sondern diese Versäumnisse sind vorsätzlich und systematisch.
Damit hast du jetzt das Thema schon beschrieben, also auch dieser Gerichtsverhandlung. Wir sind im Jahre 2034. Es ist also auch ein Science-Fiction-Film, wenn man so will, mit bestimmten auch Elementen durchaus spielend. Aber im Mittelpunkt steht eine große Klage, eine internationale Klage, die in Berlin verhandelt wird. Wer klagt dagegen wen? Wenn wir das beschrieben haben, haben wir, glaube ich, den Kern des Films.
Ja, 31 Staaten des globalen Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland eben aufgrund dieser Versäumnisse im Klimawandel in den Jahren 1998 bis 2020. Also das ist der faktenbasierte Kern. Und die Bundesrepublik möchte diesen Prozess ja natürlich nicht haben, weil der Schadensersatz, das sind 60 Milliarden jährlich. Und wenn man das addiert, kommt man schnell auf einen Billionenbetrag dann über 15 Jahre. Und das wird mit harten Argumenten, mit harten Bandagen ausgefochten. Wir haben einen sehr guten Verteidiger der Bundesrepublik und wir haben 2 sehr taffe und kluge Anklägerinnen, und diese Schlacht wird in den 90 Minuten ausgetragen. Wird die Bundesrepublik Deutschland verurteilt? Darf das passieren? Also das ist auch für den Richter natürlich die große Herausforderung, weil diese Politik ist ja verfassungsgemäß konform. Es ist alles sozusagen legal passiert, diese Versäumnisse. Aber gibt es ein übergeordnetes Recht? Ein Recht, nämlich der UN, das Recht auf Leben. Und wenn das in diesen Staaten der Kläger verletzt wurde, kann, darf dieses Recht insoweit geltend gemacht werden, dass die Bundesrepublik verklagt werden kann.
Das ist im Film, glaube ich, Paragraph 6 der UN-Charta. Und das ist die Grundlage überhaupt für die ganze Verhandlung. Jetzt werden sich viele Leute sagen, ging mir übrigens auch so, als ich das gesehen habe, ist denn jetzt die Bundesrepublik wirklich der erste Staat, den man verklagen müsste? Das ist ein Musterprozess, wenn man so will. Also immerhin, wir haben Vorhaben, Atomausstieg, Kohleausstieg. Es gibt doch sehr viele Vorhaben. Es gibt sogar ein öffentliches Bewusstsein doch zumindest für Umweltschutz. Also warum sitzt gerade die Bundesrepublik hier gleich am Anfang auf der Anklagebank?
Also zum einen ist natürlich formal richtig, dass die Bundesrepublik im Verhältnis jetzt zu China, zu den USA weit weniger ausstößt. Und diese Länder haben diesen Gerichtshof nicht anerkannt. Von daher rückt sozusagen die Bundesrepublik in den Fokus, weil sie eben sich darauf eingelassen hat, dass dieses Verfahren überhaupt stattfinden kann. Aber warum jetzt die Bundesrepublik? Ganz deutlich wird der Widerspruch zwischen Proklamation, also inwieweit auch eine Klimakanzlerin immer wieder gesagt hat, wir müssen etwas tun, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, es ist wissenschaftlich erwiesen, es ist evident, dass dieser Klimawandel sich dramatisiert. Wir haben Aufnahmen von ihr 2007 in Grönland, wo sie die schmelzenden Gletscher damals schon besucht und sagt, das wird mir Kraft geben, zu Hause in Deutschland die entsprechenden Schritte einzuleiten. Und es zeigt eben, dass diese wirklich notwendigen Schritte niemals in der Form eingeleitet wurden, wie es möglich gewesen wäre. Wir zeigen auf ganz vielen Ebenen wie Vorlagen der EU-Kommission, ob das im Emissionshandel, ob das im Verkehrssektor ist, immer wieder relativiert wurden, abgeschwächt wurden. Die Bundeskanzlerin ist vorstellig geworden in Brüssel. Das geht so nicht. Das schwächt den Kern der deutschen Industrie, die Automobilindustrie. Und insofern ist ganz viel relativiert, verwässert, aufgehalten und letztendlich verhindert worden, was an Klimaschutz möglich gewesen wäre.
Das wird alles ja genau verhandelt in diesem Film, mit Rede und Gegenrede, wie es bei so einem Gerichtsdrama ist, auch ein klassisches Genre. Das Gute daran ist, finde ich, man versteht bestimmte Dinge einfach mal zum ersten Mal. Ich habe eigentlich noch nie so richtig gewusst, was Emissionshandel überhaupt ist, sage ich ja auch ganz offen, ganz ehrlich. Das ist mir auch in dieser ganzen Tragweite in dem Film zum ersten Mal klar geworden, auch andere Zusammenhänge. Also ich denke, es war auch ein Anliegen von euch bei der Drehbucharbeit schon, solche Prozesse transparent werden zu lassen, wie es vor Gericht ja auch sein muss. Da ist ein Richter und der muss nachher urteilen.
Ja, und das war eben für mich persönlich und auch für Jutta Doberstein, also meine Co-Autorin, das war die große Herausforderung, weil es erstmal, wenn man hört Emissionshandel, Zertifikate, also dann wendet man sich ab und sagt, so genau möchte ich es eigentlich nicht wissen. Aber gleichzeitig ist, wenn man sieht, welche Möglichkeiten mit dem Emissionshandel im Sinne eines wirkungsvollen Klimawandels machbar gewesen wären und was dann eben nicht passiert ist, dann muss man erstmal verstehen, was ist ein Emissionshandel überhaupt, sonst bleibt man außen vor. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade aus dem Grund, weil sich viele von der Politik abwenden und sagen, vertreten uns nicht, die tun nichts, deutlich zu machen, ja, es gibt Chancen und warum haben sie nichts getan? Ja, also wo sind die Widerstände, dass man sozusagen diesen Politikbetrieb auch durch den Lobbyismus, dass man das transparent macht, dass man sichtbar macht, wie es eigentlich funktioniert, wie eingegriffen wird, wie verhindert wird. Und ich glaube, auf die Weise entsteht vielleicht dann auch wieder Vertrauen, weil es ein transparenter Vorgang ist, wo wir einfach Licht reinbringen.
Und das in einem Film, ich habe schon gesagt, zum einen Gerichtsfilm, aber auch Science-Fiction-Film, aber sehr sparsam. Also wir sind 2034, es gibt schon andere Dinge. Also die Leute können zum Beispiel, glaube ich, fast mit der Kraft ihrer Gedanken Projektionen dann in diesen Gerichtssaal hineinbringen, die übrigens auch ganz anschaulich sind. Sie haben immer so Mikrofone am Hals, die auch übersetzen sofort. Ansonsten tragen sie Klamotten, wie wir beide jetzt hier im Grunde genommen. Also es sind Science-Fiction-Elemente, aber doch sehr sparsam eingesetzt.
Ja, wir wollten also jetzt nicht so eine Welt schaffen, die erstmal nur befremdet, weil erfahrungsgemäß, wenn man jetzt 14 Jahre zurückblickt, also Moden wiederholen sich mit anderen Zitaten und es ist, wenn man die Mode 2006 anguckt, sind die Menschen jetzt nicht so viel anders. Ja? Viel entscheidender war der Sprung in die Zukunft, um deutlich zu machen, diese Zukunft, die wir da zeigen, mit Waldbränden in Brandenburg, mit einer extremen Trockenheit, mit einem Klimawandel, der in diesen Ländern des Südens massiv zuschlägt, um das zu verhindern, muss eigentlich gestern gehandelt werden, spätestens heute. Und das war der Sprung in die Zukunft. Wir werden tagtäglich eingeholt von Meldungen und wir wollten nicht selbst getrieben werden, sondern mit dem Sprung in die Zukunft deutlich zu machen, was können wir heute tun, was müssen wir heute tun. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, heute etwas richtig praktisch im politischen Sinne, zum Beispiel ein Tempolimit zu verabschieden. Das kostet den Steuerzahler ein paar Straßenschilder, aber dann könnten wir bis 2034 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Auf einer Parkbank mitten in Kreuzberg sitze ich mit Andres Fey, mit dem Regisseur von Ökozid, der Produktion der ARD im Rahmen der großen ARD-Öko-Woche. Das ist eine Themenwoche der ARD zum Thema Ökologie. Und da läuft als Höhepunkt am Mittwoch um 20.15 Uhr sein neuer Film Ökozid, dessen Verhandlungsbasis wir schon beschrieben haben. Wir haben noch überhaupt nicht gesagt, dass du mit hervorragenden Schauspielern arbeiten konntest. Das ist auch ein Spielfilm, wo die Leute also alles geben können. Ulrich Tukur ist der Verteidiger der Bundesrepublik. Dann haben wir, du hast die Frauen schon erwähnt, Friederike Becht und Nina Kunzendorf. Als die Anklägerin, sehr engagiert sind sie, und als obersten Richter Edgar Selge. Also das ist ein Traumensemble, finde ich, wo die Leute auch was leisten müssen. Diese Texte sind knifflig, sind sperrig, es sind juristische Texte, es sind ökologische Fragen, die sie da bearbeiten müssen als Schauspieler. Also was spielen die nicht alle Tage? Wie war das?
Es war ganz sicher eine große Herausforderung, weil mir von vornherein klar war, ich brauche Schauspieler, die diese Texte einfach nicht nur mal aufsagen, sondern die auch begreifen, was sie da sagen. Weil sonst, wenn die Schauspieler es nicht begreifen, dann habe ich als Zuschauer erst recht keine Chance. Von daher war das Casting extrem wichtig. Und ich hatte mit Nessie Nesslauer eine Casterin, die da mit großem Feingefühl und mit einem Verständnis genau für die Herausforderung dieser Texte daran gegangen ist. Und natürlich ist es erstmal eine Hürde für jeden Schauspieler, also diese Konvolute dann auch auswendig zu lernen. Und dann auch so vorzutragen, dass ich ihnen zuhöre. Aber das ist durch diesen Cast möglich geworden. Und dazu kam eine ganz besondere Bedingung, nämlich durch Corona waren alle sehr motiviert, weil klar war, es kann Monate dauern, bis sie wieder vor eine Kamera treten. Und eigentlich bis runter zum Komparsen, bis zum Hauptcast war eine wunderbare Ensemble-Atmosphäre. Es war ein Miteinander, wie ich es so vorher eigentlich noch nie erlebt habe. Also ganz paradox sozusagen diese Covid-19-Einschränkungen, die uns in vielen behindert haben, auch in dem Probenprozess und in der Ausstattung, wo wir plötzlich Plexiglasscheiben zwischen die Personen setzen mussten, also wo eigentlich Dialoge erschwert wurden im wahrsten Sinne des Wortes, weil da erstmal eine Scheibe dazwischen war. Das heißt, das Miteinander ist natürlich sehr eingeschränkt worden, aber die Motivation der Menschen, die an diesem Set waren und runter auch bis zum Techniker, bis zum DOP, ja, alle wollten diesen Film und das habe ich so eigentlich noch nie erlebt.
BOP ist der Kameramann.
Genau, ja, Matthias Fleischer.
Das ist auf der einen Seite die Spielfilmhandlung der Leute innerhalb des Gerichtssaals. Jetzt gibt es außerhalb noch eine interessante Figur, gespielt von einem Schweizer Schauspieler, Sven Schelker, den kennen wir schon aus einigen Produktionen gerade. Übrigens ist er auch in einem Ökodrama zu sehen, nämlich die Stimme des Regenwalds. Da spielt er die Hauptrolle, bei dir spielt er eine Nebenrolle, die aber sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du ihn mal beschreiben, denn das ist ja der Versuch von außen in das Geschehen einzugreifen, also zu manipulieren, was er da macht.
Ja, also für uns war wichtig, dass dieser Prozess hat immer zwei öffentliche Zielrichtungen. Das eine ist, von den Parteien den Richter zu überzeugen. Aber viel entscheidender ist ja, und das sehen wir ja vor allem in Amerika, wie wird dieser Prozess öffentlich wahrgenommen? Und da spielen natürlich Social Media ist heute schon eine Kernrolle. Wir sehen es ja bei Cambridge Analytica, wie versucht wird, Einfluss zu nehmen über Trollarmeen. Und das war für uns eine ganz wichtige Ebene, dass da jemand ist, der diese Fakten so aufbereitet in den Social Medias. Die Frage immer, für wen arbeitet er eigentlich? Das bleibt ja ein bisschen offen auch, ganz bewusst. Dass diese Wirkung entsprechend Unruhe stiftet, dass dieser Prozess Emotionen schürt, dass Menschen auf die Straße gehen, dagegen protestieren, gerade in Deutschland. Und da ist er eine Schlüsselfigur, der dieses Geheimnis nie wirklich lüftet, aber sehr effektiv mit seinen Trollarmeen unterwegs ist.
Also auch eine sehr aktuelle Figur, das, was er da tut. Ein wichtiger Kommentar auch zum Geschehen. Jetzt werden wir natürlich nicht vorausnehmen und nicht verraten, wie der Prozess endet. Es gibt ein Urteil am Schluss, dass da gesprochen wird. Wie das ist, werden wir nicht sagen. Aber was wir noch sagen können, ist, dass Angela Merkel da sitzt. Denn sie wird 2034 definitiv nach deinem Film zu urteilen nicht mehr Kanzlerin sein. Das ist also erstmal sicher. Aber sie ist die verantwortliche Person. Das fand ich interessant. Vielleicht ist das dann auch schon mal so dein Rückblick nach 15 Jahren. Wie werden wir mal auf Angela Merkel zurücksehen?
Also es ist natürlich ganz bewusst eine Janusköpfigkeit, dieser Figur, die einerseits als Wissenschaftlerin, als Physikerin, wie glaube ich wenige andere Politiker, Politikerinnen verstanden haben sehr früh, dass dieser Klimawandel ernst ist, dass wir handeln müssen. Und gleichzeitig steht die Machtpolitikerin, die Strategin vor dieser Erkenntnis und relativiert, schwächt ab, schaut immer, was ist machbar, was ist möglich. Und in diesem Spagat rutscht sie bis manchmal zur Bewegungsunfähigkeit. Und dieser Widerspruch hat mich interessiert, herauszuarbeiten, dass sie immer wieder Sprünge macht, auch wenn sie scheinbar in die Bewegungsunfähigkeit rutscht, macht sie einen Sprung und man fragt sich selbst, und ich habe mir die Frage auch gestellt, was ist davon wirkliche Erkenntnis und was ist Strategie, um wieder eine Position zu erreichen? Und ich glaube, dass dieser Widerspruch in dieser Figur Merkel sich nie wirklich auflösen wird, dass es immer beides ist. Wir machen eine ganz feine Andeutung, dass möglicherweise diese Äußerungen von ihr auch wieder einen strategischen Impetus haben, nämlich nochmal eine Position zu erreichen innerhalb der UNO. Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Motive und die bleiben ganz bewusst offen. Das heißt, sie bleibt in dem Sinne so wie heute auch eine Projektionsfläche, wo jeder sich denken kann und etwas hineinprojizieren kann, was sie tatsächlich antreibt, sich so und nicht anders zu verhalten, dass sie überhaupt vor diesem Gericht auftritt. Ist ja schon mal eine großartige, wenn man so will, Leistung, dass sie diesen Mut hat und nicht sagt, dass ich verweigere mich dem. Ich bin hier nicht im Sinne einer Angeklagten, möchte ich nicht vor einem Tribunal auftreten. Sie tut es, aber sie ist natürlich in dem Sinne klug und strategisch, was sie und wie sie etwas vorbringt und sagt.
Also das ist ein Film, der im Kopf noch lange weiterarbeitet. Also man führt auch die Verhandlung irgendwie weiter und überlegt sich, wie wird es weitergehen mit der Welt, aber auch, wie wird es weitergehen mit der Verantwortung des Westens. Darum geht es ja auch ganz konkret, denn andere Länder werden möglicherweise, wenn es nach deinem Film geht, dann auch in Zukunft zur Verantwortung gezogen für das, was sie anrichten in der Welt mit diesem rücksichtslosen Umgang mit der Umwelt. In dem Film Ökozid von Andres Feil. Ganz herzlichen Dank. Der Film ist zu sehen am Mittwoch um 20.15 Uhr, also beste Sendezeit in der ARD im Rahmen der ökologischen Themenwoche. Federführend war der RBB für den neuen Film von Andres Feil. Dank dir und tschüss.
Tschüss.